Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hi Christoph, guten Morgen.
Sophie, wenn wir uns die aktuellen Diskussionen anschauen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, dann merkt man schnell, es gibt Themen, die eine Gesellschaft, unsere Gesellschaft wirklich zerrütten können. Zum Beispiel Streit um die Rentenpolitik, auch jetzt gerade mit der neuen Regierung, mit Bärbel Baas als neue Ministerin für Soziales, die Klimaschutzpolitik, die zunehmenden Proteste gegen die steigenden Lebenshaltungskosten, viele, viele Themen, die gehen tief in jeder Gesellschaft, aber ganz besonders auch in unserer.
Ja, absolut. Und nicht nur das, sie werfen natürlich auch Fragen auf, die viele von uns wahrscheinlich nur sehr ungern beantworten oder sich überhaupt sehr ungern stellen. Wie weit gehen wir zum Beispiel für den Klimaschutz? Und wer muss die Rechnung für eine bessere Zukunft zahlen? Was passiert eigentlich, wenn bestimmte Teile der Gesellschaft das Gefühl haben, dass sie nicht mehr dazugehören?
Genau, und solche Fragen, die greifen tief in unsere Identität ein und sie rühren an unsere Werte. Das ist einer der Gründe, warum sie die Gesellschaft so stark beschäftigen. Und solche Fragen sind per se nicht leicht zu beantworten. Und manchmal braucht es genau solche schwierigen Themen, um zu verstehen, was in unserer Gesellschaft eigentlich gerade schiefläuft.
Ich glaube, da hast du gerade etwas ganz Wichtiges angesprochen, und zwar diese schwierigen Themen. Also ich glaube, es braucht gerade die provokativen Perspektiven, die uns dann eben aufrütteln, die uns zum Nachdenken fast schon zwingen und uns auch eine neue Sichtweise auf alte Probleme bieten.
Ja, genau. Und über solche Fragen, genau über solche Fragen möchten wir heute sprechen. Und zwar anlässlich eines Buches, das Anfang des Jahres auf den Markt gekommen ist, jetzt aber ganz oben wieder auf der Bestsellerliste des Spiegel steht. Ein Buch, das die Gemüter erhitzt. Ein Autor, der die Gemüter erhitzt und der mit seinem Titel, aber auch mit den Themen im Buch direkt einen Nerv zu treffen scheint.
Wir können den Titel ruhig schon mal verraten, oder?
Ja, das können wir. Das Buch heißt?
Es heißt Shitbürgertum.
Also Shitbürgertum, nicht Bürgertum, Großbürgertum, sondern Shitbürgertum. Der Name allein macht schon klar, hier geht es nicht um weichgespülte Analysen, hier geht es wirklich um provokanten Klartext.
Genau, du hast es gesagt, der Titel, der provoziert, keine Frage, aber dahinter steckt eben eine tiefgehende Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Es geht um Themen wie Konsumdenken, soziale Verantwortung und den Umgang mit Privilegien und das alles in einer Zeit, in der die gesellschaftlichen Gräben immer, immer größer werden.
Man könnte also sagen, dieses Buch, das geht weit über einfache Gesellschaftskritik hinaus. Es ist sozusagen ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, den wir uns selber vorhalten, ein Spiegel, in dem wir sehen können, wo wir als Gesellschaft stehen und wie und wo wir uns weiterentwickeln können, aber vielleicht auch müssen.
Und über all das werden wir heute sprechen, und zwar mit dem Autor selbst, der uns seine ganz eigenen provokativen Perspektiven näher bringen wird. Starten wir in die Folge, oder?
Genau, auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Ulf Poschardt.
Ulf Poschardt ist ein deutscher Journalist, Medienmanager, Publizist und Autor. Von 2016 bis 2024 war er Chefredakteur der Weltgruppe, zu der die Tageszeitung Die Welt, Welt am Sonntag und die Online-Plattform Welt.de gehören. Seit Januar 2025 ist er Herausgeber von Welt, Politico und dem Business Insider. Ulf Poschardt ist bekannt für seine scharfsinnigen Analysen und die Fähigkeit, gesellschaftliche Phänomene auf den Punkt zu bringen. Mit seinem neuen Buch Shitbürgertum, hatten wir gerade schon gesagt, sorgt er erneut für Aufsehen und steht aktuell ganz weit oben in der Bestsellerliste. Aber was steckt eigentlich hinter diesem provokanten Titel? Was will er uns über unsere Gesellschaft sagen? Genau darüber sprechen wir heute mit ihm. Und noch als kleiner Transparenzhinweis, genau wie wir von Hi gehören natürlich auch Welt, Politico und Business Insider zu Axel Springer. Jetzt starten wir aber ins Interview.
Ulf Poschardt, herzlich willkommen und danke fürs Mitmachen.
Hallo.
Ulf, Shitbürgertum heißt das Buch, das du geschrieben hast. Du hast es über die Weihnachtstage sozusagen fertiggestellt, dann ist es Anfang des Jahres erschienen, ist es von Anfang an viel beachtet worden, jetzt ist es neu nochmal herausgebracht worden von einem Verlag, also man kann es jetzt auch kaufen, nicht nur bei Amazon, sondern auch im klassischen Buchhandel und es ist prompt in die obersten Ränge unter die Top 10 der Bestsellerliste aufgestiegen. Was hat dieses Buch für eine Geschichte hinter sich?
Naja, also eigentlich, Christoph, danke für die Einladung. Eigentlich wollte ich erstmal gar nicht veröffentlichen, sondern das war die Verlegerin vom Zu-Klampen-Verlag. Ah, Poschert, ich finde Ihre Sachen so toll, die Sie immer schreiben. Wollen Sie nicht ein Buch bei mir machen? Und ich habe das Buch angefangen zu schreiben, nachdem ich kurz nach dem 7. Oktober in Stanford war, da über die Zukunft des Westens einen kleinen Vortrag über Deutschland gehalten habe. Und das war ein super Kolloquium und dann habe ich gedacht, eigentlich muss man so, warum läuft in Deutschland so viel in der kulturellen und ökonomischen Debatte so schief? Und da hatte ich so eine Idee, du kennst das ja auch, Christoph, wenn du von in der West Coast, an der West Coast war, du bist super motiviert, in Flieger gestiegen, Computer aufgeklappt und angefangen zu schreiben. So, ein Jahr später zu Klampen Verlag, ja, wir hätten gern ein Buch von Ihnen. Ich so, ja klar, machen wir, heißt Shitbürgertum. Oh, die Verlegerin, okay, krass. Und dann sag ich, schicke Ihnen einfach mal was. Und wie gesagt, Sie wollen ja ein Buch von mir, können Sie ja sehen, wenn nicht, auch gut. Nee, und dann war sie Feuer und Flamme und dann irgendwann nicht mehr. Und dann gab es ein komisches Telefonat und irgendwann gab es kurz vor Weihnachten so ein Paket. Ich habe gedacht, das sind irgendwelche selbstgebackenen Plätzchen, war aber mein Manuskript, das im Blut des Redigierrots ertränkt war.
Und des Verlages.
Genau, und zwei Seiten, ein Brief, der voller Befremden war über mein Buch. Dann habe ich der einfach eine Mail geschrieben, lassen Sie uns mal telefonieren. Dann war das Telefonat dann eigentlich noch, wie soll man, deprimierend ist das falsche Ausdruck. Aber mir ist so klar geworden, da hat jemand kalte Füße bekommen.
Was haben die denn redigiert? Also wenn du sagst, es war blutrot vor Redigatur.
Alles. Den Ausdruck, muss man das so sagen? Ja, ich weiß es gar nicht. Also ich kann mich schwer, da ich leider so auf eine schreckliche Art und Weise angstbefreit bin, kann ich mich gar nicht in die Sorgen und Nöte dieser Verlegerin so richtig reinversetzen. Ich habe es nicht verstanden. Was ich aber verstanden habe, war mein fränkischer Assi-Impuls zu sagen, das mach mal nicht, mach ich nicht, fällt ja aus, mach ich selber, wie wir Franken sagen. Und hab dann einfach der freundlich und bestimmt gesagt, weder werde ich das Buch abmildern, noch, das war auch so eine Idee, ich habe gesagt, ja, vielleicht können wir eine eigene Reihe für Sie gründen, so Richtung Polemik. Ich sagte, nee, wissen Sie was, lass mal es einfach, schicken Sie mir den Vertrag, dann vergessen wir die Kiste. Ich habe es auch nicht kommuniziert übrigens, sondern ich habe mich dann hingesetzt, habe mir gedacht, okay, mach mal das Buch jetzt einfach so fertig und veröffentliche es bei Amazon. Ich wollte es ja noch, dass es vor der Wahl kommt. Und wie gesagt, ich habe es nicht veröffentlicht, dass ich da sozusagen zurückgetreten bin, sondern es war dann ein Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung, der herausgefunden hat, dass das Buch nicht im Zu-Klampen-Verlag kommt, sondern dass es dort auch von der Homepage gelöscht war. Und dann fing dieser wahnsinnige Erregungshype um das Buch an und dann war ich da fast schon fertig, habe mit Freunden Marek Polewski, das ist jetzt fast schon ikonisch geworden, eine Cover gemacht, Magnus Resch, mein Freund, der in Yale Professor ist und auch schon selber mal bei Amazon verlegt hat. Und dann eben mit Freunden das Buch am Küchentisch fertig gemacht, rausgebracht und schon am ersten Tag eine Seite NZZ und dann ging es so los, Spiegel 4 Seiten und dann ging es aber auch schon so los, dass das Buch in der ersten Woche auf Amazon sofort auf Platz 2 und dann auch auf Platz 1 geschossen wird. Also nicht in irgendeiner spezial abseitigen Nischenlogik, sondern einfach Platz 1 aller bei Amazon verkauften Bücher.
Aber wie erklärst du dir das? Ist es genau diese Ungehobeltheit gewesen, das genau nicht wegredigieren, das Abschleifen der Kanten?
Ja, natürlich. Also ich glaube, zum einen ist, glaube ich, mein Sündenregister auf jeden Fall für gewisse Milieus absolut verführerisch. Zum zweiten ist der Gestus, glaube ich, das ist ja ein Unternehmer-Podcast, den ihr habt. Und du weißt ja, ich bin Beamtenkind und habe immer als Angestellter gearbeitet. Und das war eigentlich so die klassische aus Versehen Unternehmer geworden Nummer, weil wenn es eine Möglichkeit gibt, Dinge selbst in den Markt zu bringen, von dem du überzeugt bist, dass dieses Produkt einen Markt hat, dann mach's einfach. Und wir leben einfach im besten aller Zeitalter, dass ich da einfach so eine Plattform habe wie Amazon und habe dann Ulf Posch Books gegründet, alles am Küchentisch. Und dann guckte ich auf einmal auf die Tantieme nach einer Woche und habe gedacht, holy shit, ja, das gibt's doch alles
gar nicht. Ja, weil man nicht 10% bekommt bei Amazon, sondern wie viel? 70% vom Erlös, oder?
Nee, nicht ganz, aber 50. Du bekommst ein bisschen weniger, aber so in der Ecke, also es ist richtig schön.
Und beim klassischen Buchverlag sind's bei Hardcover 10%, bei Taschenbuch 6 oder sowas in der Richtung.
Ja, wenn du, also für normale Autoren ja, jetzt bin ich praktisch aus der Not so ein super Bestseller-Autor geworden. Dann kann man dann auch frech verhandeln, habe ich gemacht. Also ich habe jetzt einen sehr schönen Vertrag. Und Christoph, du kennst mich so gut und so lange. Das war nie mein Game zu sagen, ich mache jetzt irgendwas für Kohle, sondern ich war ja, wie du weißt, als wir zusammen ein nervtötender Überzeugungstäter, was alles betrifft, jedes Komma. Und ich finde so interessant, dass wir erleben, wie 2, 3 Gatekeeping-Funktionen kaputt gehen. Also die alten Eliten haben sich auf alte Gatekeeping-Mechanismen verlassen. Gatekeeping 1, Medien entscheiden, ob dein Buch ein Erfolg wird, ja, nein. So. Und da war es so, dass die Aufmerksamkeit da war, aber dann kam es natürlich zu den rituellen Verrissen. Ehrenhafte wie in der Zeit, wo die mein Buch verglichen haben mit dem von Habeck, so dem Sinne nach die 2 wichtigsten bürgerlichen Positionen im Frühjahr, habe mich sehr gefreut. Ich fand auch besonders schön, dass selbst die Zeit, die mich unsympathisch fand in der Besprechung, sagte er, schlauer als Habeck ist er schon. Und so, aber Gatekeeping, Podcasts sind wirklich das neue Game-Changing-Ding.
Ist das so?
Ja, also Hoss und Hopf, krass, was das an Punch hat. Und dann auch Paul Ronsheimer, aber auch Julian in News und so. Und ich glaube, dass die neue Medienwelt eine Medienwelt ist, in der die alten Gatekeeper, also wir haben dann auch so freie Autoren, kennst du ja auch, ja, ich schreibe für X und Y, ich nenne jetzt nicht die Namen, weil ich kein Doxing-Experte bin wie Jan Böhmer. Mann, ich hätte gern ein Belegexemplar. Hm. Und ich so, kaufen sich eins. Ich bin kein Verlag. Ja, nee, ich schreibe aber auch für XY, setz mal 2 linke Zeitungen ein. Und dann habe ich einfach nur zurückgeschrieben, ist mir scheißegal. So. Und der Typ hat dann auch nicht besprochen und haben aber genug andere besprochen. Also Gatekeeping 1, die klassischen Medien, Feuilletons ist eigentlich egal geworden. Gatekeeping 2, die Verlage. Früher hättest du gewinselt und gewimmert, um dieses Buch dann in irgendeinem Verlag unterzubringen. Dank Amazon kannst du eigentlich selber sagen, okay, es gibt jetzt Gerüchte um dieses Buch, lesen Sie doch selbst, machen Sie sich selbst ein Urteil. Wenn du dann, so wie ich, auf Instagram, Twitter, LinkedIn und Facebook ein paar zigtausend Follower hast, dann hast du schon mal eine Aufmerksamkeitsanschubfinanzierung. Und dann ist das Ding einfach gelaufen. Ich glaube allerdings, der Erfolg, der mich dann doch sehr überrascht hat in der Größenordnung, hat ganz stark damit zu tun, dass diese Respektlosigkeit diesem moralischen Elitenprogramm gegenüber, dass da alle drauf gewartet haben. Also jeder kennt einen Shitburger, jeder weiß, wer gemeint
ist. Was genau ist ein Shitburger? Sag mal eben, was ein Shitburger ist, deine Definition.
Ein Shitburger ist jemand, der sein Leben, der hat eigentlich so, es gibt ja modische Plateauschuhe und es gibt den Shitburger, der hat sich ein Podest unter die Schuhe geschraubt. Das Podest ist Minimum 1 Meter hoch, da wankt er so durch die Realität, die er eigentlich nicht versteht, will aber immer über allen Leuten stehen und erklärt ihnen, wie die Realität ist und wie ihr Handeln in der Realität zu bewerten ist. Weißt du, ich habe einen Autoknall. Ich mache immer das witzige Beispiel, weil mir das in Berlin und Brandenburg aufgefallen ist. Das ist eigentlich sind die einzigen Orte der Welt, wo nicht die, die überholen wollen, die Lichthupe benutzen, sondern die, die überholt wurden. Und das erklärt den Shitburger auch. Er kann es nicht, er bringt es nicht. Und wenn einer schneller ist als er, dann macht er in einer verzweifelten Geste deutlich, wie sehr er das missbilligt, dass er gerade mit 260 überholt wurde in seinem Shit-Skoda Octavia.
Gibt's irgendwas in deinem Buch, wo du sagst, da habe ich es wirklich übertrieben, da hätte ich doch mal lieber den roten Stift walten lassen sollen, etwas abdämpfen, habe ich übertrieben, bin ich zu weit gegangen?
Nee, dann hätte ich es ja nicht gemacht. Also das ist ja nicht so, dass ich da sitze und abends, ich meine, wenn man als Vollbeschäftigter Chefredakteur damals und als auch liebevoll erziehender Vater sich dann nachts, wenn die Kinder schlafen, so ein Buch abklemmt oder an den Feiertagen oder so, dann hat man ja nur eine Ethik sich selbst gegenüber, nämlich, dass jedes Wort sitzen muss. Also es ist ja ein in der Brachialität extrem genauer Text. Ich freue mich auch, jetzt gerade in der Zeit ist ja eine Seite 3 erschienen über mich und das Buch. Und ich freue mich so sehr, dass jetzt auch vermeintlich klassisch linksliberale Medien so sagen, nee, da ist schon eine ganz spezifische Qualität. So. Es ist halt ein amerikanischer Sound. Russell Berman, der jetzt auch gerade bei der R21-Tagung war. Also ich glaube so, mir wird so wahrgenommen, dass ich eigentlich gar nicht, das ist kein sehr deutscher Text, so im Angang und in der Stilistik und auch in der Emotionalität und in der Haltung. Und damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben. Und ich glaube, das Entscheidende bei Bücherschreiben und überhaupt als so eine Art Public Intellectual ist, ich mache mit jedem Buch, das ich schreibe, falsifiziere ich das Buch vorher, das ich geschrieben habe, und falsifiziere Gedanken vorher. Es gibt ja immer wieder Passagen, wo ich sage, da lag ich falsch, da habe ich geirrt.
Du häutest dich, naiv. Du räumst die Fehler ein.
Ne, ich würde sagen, häuten ist was anderes, weil ich will das nicht abspalten von mir, gerade nicht, sondern ich integriere meine Irrtümer und meine meandernden Wege, die nicht in die richtige Richtung geführt haben. Und ich glaube, das Entscheidende ist, und das sagen eigentlich alle klugen Leute, mit denen ich und auch gerade Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, dass man einfach aus den richtigen Fehlern mehr für zukünftigen Erfolg lernen kann, als immer nur durch Erfolg. So. Und insofern ist der Text sehr ernst, ist es mir mit den Formulierungen sehr ernst. Und war ich aber trotzdem sehr offen beim Lektorat von zwei Freunden oder Bekannten von mir, im Zweifel halt zu sagen, nee, Ulf, hier so nicht, hier würde ich es anders machen. Na klar, also das ist auch keine Verbiestertheit. Aber summa summarum, nee, der Text ist genauso, wie ich ihn wollte. Und das ist ja auch das Tolle, wenn du schon das Angebot hattest. Ich hätte ja für einen softeren Text das sofort da machen können. Aber wenn in dir eigentlich alles sich dagegen sträubt, dann machst du es halt authentisch, so wie du denkst. Ist im Grunde genommen eine Geste aus der Popkultur, so wie eine frühe Punkband. Da mögen die Riffs anderswo geschliffener sein, aber es drückt halt deine Emotion aus. Oder wie im Hip-Hop, du machst halt selber mit dem Plattenspieler, was du denkst. Und andere wissen eigentlich, wie es vornehmer geht. Interessiert dich aber gerade gar nicht, weil du eine ganz andere Mission hast.
Wie schaust du denn jetzt auf die neue Regierung? Friedrich Merz seit ein paar Tagen im Amt, neue Regierung am Start. Was passiert da jetzt gerade kulturell?
Naja, ich muss sagen, ich habe die ja scharf kritisiert. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass die schwäbische Hausfrau von der Union erdolcht wurde mit den 900 Milliarden. Ich habe das scharf kritisiert und dann auch, dass die Union bei den NGO-Anfragen zurück... Also kurzum, ich fand das Appeasement der Union nach einem eher schlechten Wahlkampf, mit einem schlechten Wahlkampfergebnis bedauerlich. Da hat ja auch Friedrich Merz in einem Interview lustigerweise schon wieder die Zeit mit der Zeit deutlich gemacht, dass er meine Kommentare abwegig findet. Er hat im Bundestag sogar meinen Text Der Verrat zitiert als kopfschüttelnd und so. Also wir sind da ein bisschen weit auseinandergerutscht. Aber ich muss sagen, großen Respekt vor seiner Reise nach Kiew. Und ich finde, außenpolitisch ist er von Anfang an viel trittfester als es und trittsicherer. Als es Olaf Scholz war, ich finde, der neue Außenminister hat in Israel eine gute Figur abgegeben. Und ich finde, so eine Rede wie die von Katharina Reiche am Tegernsee und so, also sagen wir mal so, ich bin der Meinung, man bräuchte in Deutschland viel radikalere Reformen, also ganz entschieden radikale Reformen. Und natürlich ist so eine, das ist ja keine GroKo, sondern eine Gleiko, nicht die Lösung, aber ich finde den Staat und insbesondere Außenpolitik eher bin ich positiv überrascht.
Und wohin kann das gehen?
Naja.
Stimmt es, dass Rot-Grün abgewählt ist? Das war ja das Ziel von Merz. Ist es wirklich kulturell abgewählt? Merz hatte ja vor seiner Aktion im Bundestag, als er ja mit den Stimmen der AfD da die Resolution verabschiedet hat und am Ende auch den Gesetzentwurf durchbringen wollte, als Begründung angegeben, er wolle das tun, um klarzumachen, dass die rot-grüne Mehrheit gar nicht mehr besteht, dass sie sozusagen abgewählt ist, und zwar nicht nur im Parlament, sondern auch in der Gesellschaft. Ist das richtig?
Ja und nein. Also was ich glaube, das Fatale an der aktuellen Situation ist eigentlich, dass es das Vorsicht Horrorwort Narrativ der AfD sehr unterstützt. Die AfD sagt, ob ihr CDU, FDP, SPD oder Grüne wählt, ihr kriegt immer dasselbe. So, so ein einziges Kontinuum bundesrepublikanischer Politik, reformunfähig und unfähig zu dem, was man eine Wende nennt in der Politik. So. Und man muss sagen, als die 900 Milliarden verabschiedet wurden, haben die Grünen auch nochmal 100 Milliarden bekommen, damit sie dem zustimmen. Bei dem Verfahren, das Merz noch am selben Tag zum Kanzler gewählt hat, hat man die Linkspartei noch reingeholt. Also kurzum, alle anderen außer der AfD bilden schon so ein altbundesrepublikanisches Kontinuum. Und man sieht weiterhin, wie prägend diese Art von Konsens- und Status-Quo-Sehnsucht in der deutschen politischen Kultur ist. Gleichzeitig glaube ich allerdings, wird uns die wirtschaftliche Problematik, also ich meine, das Desaster bei den Renten, ich kann nicht verstehen, dass die jungen Leute immer noch fürs Klima demonstrieren und nicht gegen diese asoziale Rentenpolitik, die die einfach in die Altersarmut treiben wird. Wir werden mit...
Aber Bärbel Baas wird dafür jetzt noch belohnt, indem sie jetzt wahrscheinlich sogar Parteivorsitzende wird.
Ja, ich komme ja aus einer Sozi-Familie. Es bricht mir das Herz, die SPD so zu sehen. Ich hoffe sehr, dass Klaas Klingbeil ernst meint mit dem, was er jetzt zuletzt gesagt hat, dass man die SPD links ist da nichts zu holen. Da gibt es ja jetzt auch die Neokommunisten mit Heidi Reichenick, so das tätowierte Elend, das Szeneviertel. Und ich glaube, dass die große Herausforderung für die SPD wäre, sich neu zu erfinden im Sinne einer Wachstumspolitik. Augenblicklich fehlt mir dazu die Fantasie. Jemand wie Carsten Wildberger ist natürlich ein guter Mann. Und natürlich weiß auch Merz und natürlich weiß auch Wolfram Weimar und natürlich weiß auch Katharina Reiche. Also da gibt es schon einige. Und selbst eine Frau Huberts, die ja früher auch ein Unternehmen geleitet und gegründet hat, die wissen schon mehr über Wirtschaft als das frühere Kabinett. Also Gott sei Dank muss man Baerbock und Habeck nicht mehr ertragen. Das ist schon ganz schön viel wert für mein Seelenheil. Aber wir bräuchten eigentlich so einen kleinen Milley oder so einen kleinen Elon Musk, der diese unfassbare Staatsquote von 51,6%, auf die wir in 2026 zumarschieren, einfach nicht hinnimmt und dementsprechend einfach den Staat zurückschneidet. Davon ist wenig zu sehen.
Ist das Betriebssystem korrumpiert, würde man in den IT-Wissenschaften sagen? Ist das Betriebssystem wirklich hinüber? Braucht es da einen Reboot? Oder wie bewertest du die geistig-moralische Lage, hätte Helmut Kohl gesagt?
Naja, ich glaube, die geistig-moralische Wende muss kommen, die wird auch kommen, weil ich spreche wegen des Buches viel mit Intellektuellen und Künstlern aus der ehemaligen DDR. Die feiern das Buch auf eine vollkommen krasse Art. Und wir sind uns eigentlich einig, wir bräuchten einen Heiner Müller, der so auf dieses Betriebssystem guckt wie Heiner Müller auf die DDR 1988. Damit sich nicht alle aufregen, ich vergleiche die Bundesrepublik nicht mit einer Diktatur. Aber so eine etablierte Kultur, die eigentlich vorne und hinten nicht mehr funktioniert, über die kann man eigentlich spotten, über die kann man sich lustig machen. Und dieser falsche Pathos, ob sie jetzt beim aktuellen Kirchentag ist, in irgendwelchen absurden Ausstellungen, im Quatschtheater, in den Schriftstellerverbänden und also im Grunde genommen all diese ritualisierten Empörungs- und Selbsterhöhungsrituale, die sind an ihr Ende gekommen. Das glauben immer weniger Menschen. Und insofern glaube ich, Kulturen sterben ja auch. Und diese Art von Kultur, glaube ich, die rutscht gerade in die Unbedeutsamkeit. Und ich bin ja so ein, wie ich gesagt habe, komme ja aus einfachsten Verhältnissen, aus Franken. Wir schubsen halt Leute, die sich verziehen sollen. Ich habe es jetzt vornehm ausgedrückt.
Mhm. Welchen Ton hat Heiner Müller damals angeschlagen?
Heiner Müller hat, obwohl es eigentlich seine Band war, die da demnächst verlieren wird, hat das so den Verfall mit so einer kühlen, eisigen Distanz registriert und hat diese Ironien des Zerfalls irgendwie so wunderbar eingefangen, um es weniger intellektuell zu sagen. Unser gemeinsamer Freund Stefan Aust hat in dieser Reportage über die Grenzöffnung, da gibt es eine Passage, wo er ein Grenzoffizier filmt, eine Minute. Und man hört, das war ja Stefans Trick, diese Musik von Wagners Rienzi. Man sieht in sein Gesicht. Und sein ganzes Leben hat er diese sinnlose Grenze verteidigt. Und es gibt den historischen Moment, wo die Türen aufgemacht werden müssen, weil nichts mehr von dem hält. Und er guckt da ungläubig auf diese Szenerie, praktisch wie als wäre dem Ganzen entrückt. Und er guckt dem Niedergang seiner eigenen politischen Biografie
und seiner Lebensjahre seiner Karriere, zu.
Alles, er sieht das alles. Und diese 1,5 Minuten, habe ich Stefan schon oft gesagt, das ist mit das Beeindruckendste, was ein Dokumentarfilm kann. Da sieht man das sozusagen in Realtime im Gesicht eines Menschen, was passiert, wie das, woran du immer geglaubt hast, wofür du alles gegeben hast, wo du dein Leben für ausgerichtet hast, wo du seit dem Gymnasium, Schule, was auch immer, alles gegeben hast, wenn es vor deinen Augen zerfällt und du das selber miterleben musst. Und ich glaube, wir kommen dahin. Ich hoffe es zumindest. Und mein Buch versucht...
Wer ist der Grenzpolizist in dieser Analogie? Also wen müsste man heute filmen, um seinen Gesichtsausdruck einzufangen?
Ich hoffe sehr, die Gesichter der öffentlich-rechtlichen Intendanten, wenn der erste AfD-Ministerpräsident in der Staatskanzlei einen Tag, nachdem er an die Macht gekommen ist, den Rundfunkstaatsvertrag aufkündigt. Und ich bin 0,0 ein Freund der AfD. Aber das ist so zwangsläufig, wenn es keine innere Einkehr gibt. Wir hatten ja am Freitagabend gesehen, was Böhmermann so treibt. So, das, es gibt keine Lärmkurven. Und wenn man Christian Wulff beim Kirchentag hört über die AfD, mit einer vollkommen absurden Rhetorik, wenn man sonst so hört, was es da so gibt und gleichzeitig in den sozialen Netzwerken sieht, wie die Neurechten und neuen Rechtsradikalen sich dort aufrüsten, sind wie zwei Züge, die aufeinander zurasen, Tertium non datur, und ich sehe einfach nicht, wie sich das noch in irgendeiner Form abmildern lässt, gesellschaftlich oder politisch, weil es auf beiden Seiten keine Lernkurven gibt. Null.
Was hätte Christian Wulff denn sagen sollen? Welches ist der richtige Ton?
Naja, im Grunde genommen ist es so ein Bellizismus gegen die AfD und damit gegen einen Teil unserer demokratischen Realität. Wir können nicht immer wütend auf die sein, wenn man selber so eine Pfeife ist wie Christian Wulff und in der Politik nichts bis gar nichts hinbekommen hat. Und dann sich darüber beklagt, dass es Menschen gibt, die sagen, wir wollen nicht mehr, dass es so weitergeht. Wir wollen weder so eine Migrationspolitik, wir wollen keine solche Kulturpolitik, wir wollen den ÖRR so nicht, wir wollen die NGOs nicht, die uns von oben herab belehren, wir wollen das alles nicht. Und dann halt zu sagen, wir bekämpfen sie zu Wasser, zu Lande und in der Luft, so als wäre man Churchill und man ist einfach nur der kleine Christian Wulff, der wegen Bobbycar zurücktreten musste.
Zum Abschluss, Ulf, wenn du jetzt den Erfolg deines Buches, die Produktionsweise, die Herangehensweise überträgst auf andere Branchen, angenommen man stellt jetzt irgendein anderes Konsumgut her oder irgendein anderes Produkt, Autos beispielsweise, von denen du viel verstehst, was würde das bedeuten? Also wenn man sozusagen nicht auf die Marktforschung hört, wenn man sich von der Redigatur, vom Kantenabschleifen nicht beeindrucken lässt, verändert das auch andere Branchen, andere Produkte? Kann man das, was du mit deinem Buch gemacht hast, auch in anderen Branchen machen?
Absolut. Ich glaube fest daran. Ich glaube, die Art von LinkedIn-BCG-Karrierismus ist over. Und ich freue mich auf die Unternehmer, die genauso rangehen. Und es sind wirklich hunderte von Unternehmer, die das Buch feiern. Kann man auf LinkedIn studieren, kann man aber auch sonst so auf allen sozialen Netzwerken nachlesen. Guck mal, alle interessanten Autopioniere. Ich meine, Ferruccio Lamborghini hat einfach sich bei Enzo beschwert, dass die Kupplungen in seinen Ferraris scheiße waren. Und er hat gesagt, weißt du was? Ey, verpiss dich hier von meinem Hof und bau weiter Traktoren und kauf dir einfach irgendwas anderes. Und dann hat Lamborghini gesagt, okay, wollen wir erst mal sehen. Und hatte nach 3 Jahren ein Auto, ich glaube, für das jetzt Teile der deutschen Autoindustrie wahrscheinlich 25 Jahre bräuchten. So, der hat einfach gesagt, nee, mach mal nicht, fällt aus, mach ich selber. Also praktisch, ohne mich mit dem großen Ferruccio Lamborghini vergleichen zu wollen. Dasselbe bei Enzo Ferrari, dasselbe bei Ferdinand Piëch, dasselbe bei Porsche. Also alle Unternehmer, die irgendwas konstruiert haben, was Seele und Kultur hat, haben sich nie von irgendjemand irgendwas vorschreiben lassen. Ich meine, ich bin ja sehr dankbar, dass es jetzt diese guten Filme Ford versus Ferrari, wie Enzo auf das Angebot da von Henry Ford the Second reagiert hat. Dieser moderate Form einer akzentuierten oder neurodiversen Persönlichkeit, wir müssen jetzt gar nicht über den wunderbaren Elon Musk reden. Ich glaube, das gehört dazu. Aufhören mit dem Opportunismus. Marktforschung ist ein Tool, an dessen Wirksamkeit ich immer weniger glaube. Die richtigen Unternehmer haben Dinge gebaut ohne Marktforschung. Und die haben die Marktforscher einfach aus ihrem Büro rausgeworfen, wenn die irgendeinen Stuss erzählt haben, PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Man muss es fühlen und man geht in dem Gefühl ein Risiko ein. Aber ich kann nur sagen, als Mini-Verleger, der ich jetzt geworden bin, die Nummer geht total auf, wenn du ganz radikal bei dir bleibst.
Wir haben aber trotzdem einen eingebauten Bias, weil wir nur die bekannten Beispiele, die berühmten, die Ferraris kennen. Wir kennen aber nicht die 5000 anderen, die auch versucht haben mit völliger Leidenschaft.
Doch. Ich kenne in der Autoindustrie, es gibt hunderte von Marken, Pizzarini und die Geschichte Bugatti ist gut, das ist jetzt von VW. Aber ich kenne auch genau diese Projekte, Christoph, die gescheitert sind. Und Pizzarini ist ein super Beispiel, fantastische Autos, aber es hat eben ein bisschen was gefehlt. Iso Rivolta, Iso Griffo und alles, was es da gab. Matra, ich kenne die Geschichten, aber je verrückter die Gründer waren, und je entschiedener ihre Brillanz in das Verrückte reingegangen ist, umso erfolgreicher waren sie. Aber du hast recht, es ist eher 1 zu 5000 so.
Mhm. Allerletzte Frage, Ulf. Wer ist denn der brillanteste Autobauer heutzutage? Mate Rimac.
Also der coole Kroate macht auf jeden Fall wahnsinnig viel richtig. Ich bin weiterhin extrem begeistert, was Ferrari macht. Und finde aber, um jetzt mal was Überraschendes zu sagen, richtig geil, wie Renault den R5 Turbo als E jetzt mit dem original 1:1 übernommenen Kult Renault Turbo in die Gegenwart überführt. Dieser verrückte Rennwagen, kann man schon sagen, mit dem man seine Kinder morgens in die Schule bringen kann, kostet 150.000 Euro, macht überhaupt keinen Sinn, gibt's nur 1.400 Stück, die du nur bekommst, wenn du da so ein Verfahren durchläufst. Ich finde, diese Craziness zurück in den Automobilbau zu bringen, auch mit E-Autos, ist was Wunderbares. Also ich würde mal Ferrari immer gut, Porsche toll, aber mein Begeisterungs-Überraschungspick wäre Renault.
Ulf Boschert, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und für deine leidenschaftlichen Worte und für die Leidenschaft, mit der du Buchverleger, Autor sowieso schon immer gewesen bist, weil jetzt Buchverleger geworden bist und dann auch noch Branchen anderer Provenienz Empfehlungen geben kannst. Danke dir.
Ich danke dir, Christoph. Ciao.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ja, was nehmen wir jetzt mit aus diesem Gespräch? Was haben wir uns aufgeschrieben? Sophie und ich haben kurz darüber gesprochen und wir waren uns absolut einig. Deswegen heute ausnahmsweise nicht wir beide mit einzelnen Punkten, sondern wir beide gemeinsam mit drei Punkten. Erstens, Ulf Poschert hat das im Gespräch sehr deutlich gesagt, muss man eigentlich gar nicht mehr zusammenfassen. Trotzdem, Leidenschaft, Ecken und Kanten sind der Grund für den Erfolg von Produkten. Ob das Bücher sind, ob es andere Produkte sind, ob es Autos sind. Produkte also, die Ulf Poschert ganz besonders am Herzen liegen. Leidenschaft, Ecken, Kanten und Unverwechselbarkeit. Das notwendige Tun, was man unbedingt tun möchte, sind die Voraussetzungen für nachhaltigen, durchschlagenden Erfolg so ziemlich auf allen Märkten. Das ist seine These. Und wahrscheinlich hat er mit weiten Teilen dieser These recht. Zweitens, der gesellschaftliche Diskurs, wie wir ihn in diesem Lande führen, gleicht zwei Zügen, die aufeinander zurasen. Es werden Fehler gemacht und zwar auf beiden Seiten, nicht nur auf einer Seite, nicht nur auf Seite der AfD, sondern auch auf Seiten des bürgerlichen Lagers. Viel von dem, was wir erleben in der öffentlichen Debatte, ist die Reaktion auf eine Reaktion, die wiederum eine Reaktion auf eine andere Reaktion ist. Die gesellschaftlichen Kräfte spulen und steigern sich gegenseitig hoch. Und das führt bei all dem Getöse zu Sprachlosigkeit. Diese Sprachlosigkeit, die gilt es zu überwinden, und zwar durch das Aussprechen unbequemer Ansichten. Und das führt zum dritten Punkt. Wenn man bildlich gesprochen am Beispiel von Ulf Poschardt ein Manuskript zurückbekommt, das in roter Tinte ertränkt ist, weil irgendjemand fand, so kann man das nicht machen, so darf man das nicht sagen, diesen Gedanken, den sollte man nicht in die Öffentlichkeit tragen, dann ist das ein Grund, das alles mal zur Seite zu wischen und es trotzdem genau so zu machen. Am Küchentisch, nicht an Habecks Küchentisch, sondern an Poschardts Küchentisch, sich mit Freunden hinzusetzen und natürlich nicht willkürlich einfach alles zu machen, was einem in den Sinn kommt, es durchaus nochmal in Frage zu stellen, aber eben nicht der roten Tinte des Lektors, des Allgemeinverstandes sozusagen zu folgen, sondern das, was man selber für richtig hält, klug geprüft durch Freunde und Leute, die einen wirklich gut kennen, dann in die Tat umzusetzen. Das ist der Weg zum Produkterfolg. Ob das alles so stimmt, ob Ulf Poschardt recht hat mit dem, was er sagt, das bleibt jedem und jeder von Ihnen und von euch zum Urteilen selbst überlassen. Aber unterhaltsam, interessant ist es trotzdem, wenn jemand so deutlich seine Positionen benennt und das macht, was er oder sie für richtig hält.
Und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Wir hören uns wieder. Wann, Christoph?
Am kommenden Dienstag um
5.55 Uhr.
Ganz genau. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.